Willkommen bei Verhandlungssache, dem Podcast, der Ihr Verhandlungsgeschick auf die nächste Stufe bringt. Hier bei uns geht es nicht nur um Theorie, sondern um echte Verhandlungsstrategien von dem Verhandlungstrainer Daniel Kagel. Seien Sie gespannt, lernen Sie Neues und gewinnen Sie jede Verhandlung. Das ist keine Option, das ist Verhandlungssache. Daniel, ich freue mich, wir sitzen wieder im Studio.
Ja.
Haben ein schönes Thema heute dabei.
Mhm.
Wir hatten schon mal darüber gesprochen, aber da hatten wir nicht nur eine Sache ausgelassen, sondern heute wollen wir es auch noch mal ein bisschen erweitern. Das Harvard-Konzept, darum geht's.
Genau, so ist es.
Darum was ist das? Erzähl das nochmal bitte.
Ja, das Harvard-Konzept beruht auf dem Buch von Uri, Patton und Fischer, die schon in den 70er, 80er Jahren das sogenannte Harvard-Konzept ins Leben gerufen haben. Da gibt es auch ein schönes Buch, was ich jedem empfehle, das Harvard-Konzept. Und das ist, wenn du so willst, ist das die Bibel für Verhandlungen. Das ist also das Grundwerk im Bereich der Verhandlung, sollte also jeder wissen, der mit Verhandlungen zu tun hat. Im Kern gibt es hier mehrere Säulen, die wir uns angucken. Es gibt das Butner-Prinzip, es gelten unterschiedliche Säulen und wir wollen heute in der Folge einfach mal beleuchten, welche Säulen es da gibt, warum die wichtig sind und wie wir es auch beeinflussen können und was wir beide im Vorfeld auch besprochen haben, wir gucken uns auch mal das Thema KI an, wie KI uns hier unterstützen kann. Und da bin ich natürlich auch auf deine Hilfe angewiesen, weil du von uns beiden, du bist ja nicht oft der Experte, aber heute im Bereich KI bist du es.
ja, ist okay.
Gleich mal Flock setzen.
Finde ich gut.
Direkt
zu sagen, wer bin ich hier,
genau.
Wer ist hier C-Level und wer nicht.
Genau.
Um auf unsere letzte Folge.
Kuchen, Krümel.
Hans Hänschen.
Richtig,
sozusagen.
Genau.
Ja, so verstehe ich. Ja. Okay, gut. Hans, kannst du uns mal kurz nochmal erklären, dieses Harvard-Konzept ist ja, wie war das, hart in der Sache, weich zu Menschen? Ne?
Genau, also wir sagen auch Butler-Prinzip dazu. Ne? Das ist Butler-Prinzip.
Ja.
Kennen vielleicht, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Butler gesehen hast, wir kennen das auf dem Fernsehen.
Ich habe ja mehrere zu Hause.
Ja, genau, ganz genau.
Montgomery,
du kennst das, ne? James. So, du hast also einen Butler und wie verhält sich ein Butler? Ein Butler ist ja äußerst angenehm im Umgang, sehr wertschätzend, sehr respektvoll, sehr höflich, aber er ist in seinen Ansagen, in dem, was er macht, schon glasklar. Ne? Also, das bedeutet, es ist schon so, dass wir wie so ein Butler verhandeln. Sehr, sehr angenehm im Umgang, sehr wertschätzend und respektvoll, aber in seinen Ansagen ist er schon sehr deutlich. Also, du kannst dir vorstellen, ein Butler, mit dem kannst du jetzt nicht großartig verhandeln. Ne? Wenn der sagt, nee, da so und so ist es, jetzt gibt es den Hauptgang, dann ist das so. Da und da wollen wir hin. Also, es ist vereinfacht gesagt das Butler-Prinzip und damit arbeiten wir auch.
Ich hatte mal eine Verhandlung mit jemandem, der war früher bei Google eine relativ hohe Person, also auch Topmann, war schon interessant, mit dem mal zu verhandeln. Und das waren 3, 4, 5 Leute saßen am Tisch und er hat auf so eine unfassbar charmante Art und Weise Nein gesagt, dass ich habe nachher zu meinem Kollegen, mit dem ich da verhandelt habe, bin ich rausgegangen und gesagt, ich habe noch nie so freundlich eine Ohrfeige bekommen.
Ja.
Also der saß da und hat gesagt, es bricht mir das Herz, Ihnen hier heute ein Nein geben zu müssen. Sie können sich nicht vorstellen, wie traurig. So hat er gesprochen die ganze Zeit. Ja. Und ich hätte ihm fast in den Arm genommen, weil ich dachte, dem tut es wirklich leid. Und dann musste mich daran erinnern, Moment mal, er entscheidet ja. Er hätte auch einfach Ja sagen können.
Genau. Oder?
Wahnsinn.
Genau.
Wahnsinn.
Und das ist genau der Unterschied. Und das erklärt Harvard eben. Ein höfliches, wertschätzendes Nein. Und du wirst lachen, die meisten Verhandler, und da spielt es keine Rolle, ob du auf der Einkauf- oder auf der Verkäuferseite sitzt, die meisten Menschen haben vor diesem Nein unglaubliche Angst, es auszusprechen. Und Harvard hilft dir dabei, Harvard hat dann schöne Ideen, wie du das machen kannst, aber genau darum geht es. Es geht eben darum, ein wertschätzendes, respektvolles Nein zu kommunizieren, ohne dass du die Beziehung zerstörst, weil die Beziehung ist ein Grundpfeiler zwischen uns in der Verhandlung und darüber werden wir heute reden. Ne? Da habe ich dir ein Beispiel mitgebracht, was ich gerne mit dir besprechen würde. Wenn du Mut hast, Nils, dann lass uns mal eintauchen. Lass uns mal überlegen, weil was du nicht weißt, ist, dass unsere Regisseurin, die Vicky, mir eben 10 Euro gegeben hat.
Ach ja.
Ja, und die hat gesagt, verhandel die mal live hier quasi mit dem Nils. Und sie hat allerdings an eine Bedingung geknüpft. Sie hat gesagt, wenn wir beide uns einig werden, dann kriegt jeder den Anteil, den er verhandelt hat. Wenn wir uns nicht einig werden, dann dann will sie die 10 Euro zurückhaben.
Also ich kann es platzen lassen.
Genau, ich kann es auch platzen lassen, ne? Aber eins ist klar, wenn wir uns nicht einigen, dann geht die Kohle wieder zurück an unsere Regisseurin.
Okay. Und wir verhandeln das jetzt.
Genau, wir verhandeln das jetzt, mhm. Und meine Bitte ist jetzt, dass du so verhandelst, wie du auch privat verhandeln würdest, und das gucken wir uns jetzt mal an, und ich werde jetzt mal deinen Gegenpart spielen und bin mal gespannt, wie du dich drauf einlässt auf die Verhandlung. Du hast einen kleinen taktischen Nachteil. Die Vicky hat mir die 10 Euro gegeben, das heißt, ich habe die in meiner Tasche, das heißt, ich darf den ersten Preis machen, darf den ersten Anker setzen und mal gucken, wie du dich dann verhältst. Ja?
Los geht's.
Okay, warte mal ganz kurz noch nicht.
Kennen uns ja schon lange, bedenkt das bitte.
Ja, ja, natürlich. Also ich nehme erstmal den richtigen Sitzplatz ein.
Das mache ich auch.
So, ja. Mhm. So, und jetzt geht's los. Und ich möchte dir das erste Angebot machen. Lieber Nils, ich biete dir also 50 Cent an. Du kannst also 50 Cent haben. Ich möchte gerne 9,50 Euro haben.
Ja, gut.
Ja.
Natürlich nicht. Wir sind zu zweit, das sind 10 Euro, wir machen das hier auch zusammen, und du hast 10 Euro von der Vicky bekommen, dann macht es ja Sinn, 50-50 zu machen.
Wieso denn? Wer sagt das denn?
Ja, das ist Common Sense.
Auf der Ebene habe ich gar keine Lust, mit dir zu diskutieren. Ich gebe dir 50 Cent, sonst ist gut, ehrlich.
Nein,
ich habe jetzt nicht unbedingt die Zeit, mit dir zu quatschen.
Oder nicht?
Nein, ja, 50 Cent.
Doch nicht.
Nein.
Dann lass es platzen.
Nee, ich habe auch so keine Lust, mit dir zu verhandeln. Also wir machen Folgendes. Ich zähle jetzt bis 3. Mhm. Ja, und dann entscheidest du, ja, ob du die 50 Cent haben willst. 1, 2, 3. Nimmst du die 50 Cent, ja oder nein?
Nein.
Okay, gut. Dann brechen wir hier ab. Ja, jetzt kriegt die Vicky ihre 10 Euro zurück. Jetzt haben wir beide nichts gewonnen. So, und
ich bin erstmal nochmal sauer.
Ja, ja, mit Recht. Ja. Also vielleicht mal für die Zuschauer. Wir brauchen hier nicht darüber zu reden, dass ich hier alles falsch gemacht habe, was man falsch machen kann. Ich habe hier quasi Tioli verhandelt. Ja?
Tioli?
Ja, hast du nicht gemerkt von unserem letzten Podcast?
Nein, ich höre nicht zu.
Ja, so. Ja. Ja. Also Tioli heißt Take it or Leave it. Mhm. Und ich habe dich hier vor eine Tioli-Situation gestellt. Und das ist natürlich denkbar unangenehm. Und das ist auch kein guter Verhandlungsstil von mir. Also wir brauchen nicht drüber zu reden, dass ich hier alles falsch gemacht habe. Es geht mir hier um deine Situation. Und ich möchte dir in dieser Situation eine einzige Frage stellen, die ich auch unseren Hörerinnen und Hörern und unseren Zuschauern fragen möchte. Und zwar, seit wann sind 50 Cent weniger als nichts?
Ja, noch nie. Also,
genau, ja. Genau. Also musst du dir die Frage stellen, warum hast du die 50 Cent hier abgelehnt?
Na gut, also erstmal ist die Summe nicht so hoch, ja, dass ich sage, sie tun jetzt irgendwie weh. Ich hatte sie noch nie. So,
möchte ich gleich einen Riegel davor schieben. Also das Beispiel ist nicht von mir. Ich habe das Beispiel von Chris Voss, Never Split the Difference, der das Buch geschrieben hat, Kompromisslos verhandeln. Mhm. Und der hat eben auch klar und unmissverständlich gemacht, es spielt auch keine Rolle, ob wir da 105 Euro nehmen, 1050 oder 10.500 Euro. Es geht hier um andere zwischenmenschliche Prinzipien, die hier greifen, und zwar bei dir gegriffen haben. Das eine ist die tief empfundene Ungerechtigkeit. Mhm. Ja, das heißt also, du fühlst dich unfair behandelt, du hast das Gefühl, da ist jemand unfair, da ist jemand gemein, das ist nicht gerecht in deiner Welt. Und ich habe selber mal bei einer Bank gearbeitet und ich kann dir sagen, wenn Menschen erben, zum Beispiel Geschwisterpaare, und die erben Millionen, die gehen vor Gericht, wenn der eine 1.000 Euro mehr hat als der andere. Weil diese tief empfundene Ungerechtigkeit, die lässt uns Menschen überhaupt nicht mehr rational denken. Also das Argumentarium zu sagen, ja, bei 50 Cent, das ist mir wurscht. Nein, nein, nein. Hätte ich ja 1 Euro gehabt von der Vicky und hätte dir 50 Cent angeboten, hättest du sie sehr wohl genommen. Also das eine ist die tief empfundene Ungerechtigkeit, die du scheiße findest. Und das andere ist, dass du meine arrogante Art nicht magst. Ja, ich war ja eben recht arrogant, man hat es gesehen, ich habe mich also recht herablassend verhalten, und das führt dazu, dass du sagst, nee, also bei dem Idioten, also dem gönne ich das extra nicht. Stell dir vor, ich hätte gesagt, Nils, sorry, ich brauche dringend die 9,50 Euro, ich weiß, das ist unverschämt und ich weiß, das ist richtig frech, aber könntest du mir diesen Ausnahmefall, könntest du mir die 9,50 Euro geben? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit wäre schon größer gewesen, mir das zu geben. Also wir haben hier zwei Prinzipien, die hier greifen, und Nils, ich weiß, du gibst mir nie recht, aber in dem Fall musst du mir recht geben. Es sind beides zwei sehr emotionale Gründe, oder?
Absolut.
Richtig. Und jetzt greift die erste Säule vom Harvard-Prinzip, nämlich wir dürfen lernen, Mensch und Sache zu trennen. Und der Grund, warum ich erst jetzt die erste Säule offenbare, ist folgender. Hätte ich dir vorher gesagt, wir müssen Mensch und Sache trennen, was hätten die meisten unserer Zuschauer, gerade die Männer, ja, wenn ich mal mit Männern und Frauen spielen darf, was hätten gerade die im Vorfeld gesagt, wenn ich gesagt habe, du musst Mensch und Sache trennen?
Nee, weiß ich nicht. Was?
Mache ich schon.
Ach so,
kann ich.
Ja.
Na, also Mensch und Sache kann ich, meine Frau kann das nicht. Mhm. Na, die, ach, die ist emotional, aber ich kann das. Da muss ich immer lachen. Muss ich immer lachen, weil, wo ich auch, egal ob Mann oder Frau, aber da sage ich, nein, du kannst nicht Mensch und Sache trennen. Also können tust du schon, aber dafür brauchst du schon Übung. Und du brauchst eine Klarheit in der Verhandlung, die viele nicht haben. Also das heißt, auf der Meta-Mal-Ebene mal beobachten, geht's hier jetzt, ich sage immer, spiel das Spiel, nicht den Spieler. Lass dich doch nicht provozieren, wenn einer dir kalten Kaffee anbietet, wenn er dich 10 Minuten warten lässt oder dich mit falschem Namen anspricht. Aber ich erlebe regelmäßig Verkäufer, die da an die Decke gehen. Ne? Nein, ich heiße Kagel, nicht Kugel. Wo ich sage, das ist doch scheißegal. Geht doch hier um die Sache. Es geht hier nicht um den Menschen. Ne? Es geht um die Sache. Ich will die Sache gewinnen. Natürlich muss ich wertschätzend und respektvoll bleiben. Und ich will den Menschen für mich gewinnen. Aber am Ende geht's um die Sache.
Hast du noch mal ein Beispiel für uns, wie wir das trennen können?
Was meinst du? Also Beispiele aus der Praxis, wo sowas passiert?
Ja, beispielsweise jetzt in der Verhandlungssituation. Ich will dir was verkaufen, ne, und du möchtest jetzt irgendwie Mensch und Sache voneinander trennen.
Ja, also ich kann dir sagen, wo es bei mir das letzte Mal in die Hose gegangen ist.
Schieß los.
Also bei mir das letzte Mal, das ich muss sagen, ich bin heute noch sauer und ich muss gucken, dass ich jetzt wieder nicht Puls bekomme. Ich hatte eine top strategische Einkäuferin als Verhandlungspartner von einem sehr großen Konzern und die war wirklich professionell. Und die hat permanent meinen Tagessatz angegriffen und hat gesagt, Herr Karl, wir müssen hier was am Tagessatz machen. Ne? Und bei meinem Tagessatz, da gehe ich nicht runter, das mache ich nicht. So, und dann habe ich voll einen Schachzug getätigt. Ich habe gesagt, ich bin so überzeugt von meinem Training, ich komme sogar umsonst zu Ihnen. Ja, ich mache das Training umsonst, aber dann will ich am Delta Ihres Verhandlungserfolgs beteiligt werden. Ja, aus meiner Sicht ein sehr cleverer Schachzug, weil ich damit ja gleichzeitig den Beweis bringe, dass ich 100% überzeugt bin von meinem Training und dass das erfolgreich ist. Und das bin ich auch. Und ich stehe auch zu diesem Angebot. Das ist also kein Bluff. Ich biete das wirklich an. Auf einmal rastet die aus und sagt, Herr Karl, das ist ja unseriös, was Sie machen. Das ist ja Schwachsinn, den Sie hier erzählen. Sie hat mich richtig auf der Beziehungsebene gecatcht. Und ich war so überrascht von dieser Reaktion, weil die meisten kriege ich mit diesem kleinen Schachzug in die Enge, die sagen, nee, Herr Kagel, das können wir bei uns aus Compliance-Gründen nicht machen, weil das bedeutet ja auch Offenlegung der Ergebnisse. Das machen viele Unternehmen nicht. Aber die hat sich auf diese Diskussion gar nicht eingelassen, sondern hat mir vorgeworfen, ich arbeite unprofessionell, unsachlich. Und das hat mich so aus der Bahn geworfen, dass ich wusste im ersten Moment überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Und das Problem, was wir noch verstärkt hatte, da saßen also 4 Leute. Es war ein Videocall, da saßen 4 Leute vor mir. Und ich war also alleine und dann hatte ich 4 Leute vor mir. Ich kam mir sowieso vor wie in einem Tribunal. Und wenn du dann mit einem gegnerischen Schachzug arbeiten musst, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hast, der dann auch noch emotional ist.
Unpersönlich
auch. Unpersönlich. Der hat mich dazu gebracht, dass ich dann, und das habe ich in der Selbstwahrnehmung genommen, so auf der Metaebene habe ich das wahrgenommen, ich habe dann fast nur noch geschwiegen. Ja, also ich hatte auch gar kein richtiges Argumentarium mehr. Ich hatte gesagt, ich muss das jetzt erstmal für mich verarbeiten. Ja, ich kann dazu jetzt auch nichts mehr sagen. Also ich habe Rückzug gewählt. Ich wäre lieber offensiv damit umgegangen. Ich hätte eine andere Strategie wählen müssen in der Situation als Profi. Habe aber festgestellt, dass diese Frau mich, die war so gut. Ich habe allergrößten Respekt vor der. Die war hart in der Sache, weich zum Menschen. Wobei in der Situation hat sie mich schon kurz angegangen. Die war aber generell kein Fiesling. Aber das hat sie so gut gemacht, dass ich da in der Sekunde echt erstmal geschluckt habe und dann für den Rest der Verhandlungen geschwiegen habe und gesagt habe, ich habe mich immer auf Paragraph, ich weiß nicht, was das ist, Paragraph 5, ich nehme Bezug auf Paragraph 5, auf das Recht zu schweigen. Ja, ich hab also nichts mehr gesagt und habe gesagt, okay, ich muss mir das nochmal durchkommen.
War das von ihr Strategie? Also würdest du ihr das attestieren, zu sagen, das war brillant, weil es dich echt
Ja. Also ich habe eine unglaublich hohe Meinung von der. Die war so giftig, die Frau, und ich bin froh, dass ich die nicht mehr sehen muss. Ja. Aber sie hat gesagt, Herr Kagel, seien Sie froh, wenn wir hier verhandelt haben, dann müssen Sie mich nicht mehr sehen. Die hat das auf der einen Seite unglaublich charmant gemacht, genau das, was ich auch gerne mache. Unglaublich charmant zum Menschen, aber knallhart in der Sache. Ne? Auch nachdem sie mich so angegriffen hat und gesagt hat, ja, das ist ja Schwachsinn, das ist doch eine Scheißidee, die sie da haben. Da hat sie mich ja persönlich mal kurz aus der Deckung gezogen, war danach aber wieder unglaublich respektvoll. Also im Nachhinein habe ich gedacht, ja, ja, höflich bis zur letzten Sprosse, aber gehängt wird trotzdem. Und das hat sie gut gemacht. Und das ist Harvard vom Feinsten. Ich weiß nicht, ob man es so übertreiben muss im Ton, aber sie hat das schon sehr, sehr gut gemacht. Das habe ich auch attestiert. Ich habe ihr das gesagt, dass sie das unglaublich stark macht.
Ist das bei, guck mal, im Fußball ist es ja so, dass nach dem Schlusspfiff treffen die beiden Trainer sich und sagen, ja, hier, du hast Dreierkette probiert, klar, habe ich gesehen, wir haben dann hier ein bisschen umgestellt, so und so. Passiert das nach Verhandlungen auch so auf dem Level, dass man nachher zusammenkommt und sagt, da habe ich versucht zu ankern, hast du gemerkt? Ne?
Ich bin mir sicher, in Harvard schon. Also im Harvard-Konzept sollte genau das der Fall sein. Und das siehst du auch an Angelsachsen. Angelsachsen schreien sich in der Verhandlung an, die ankern übermaßen frech. Aber danach gehen die zusammen Bier trinken oder gehen die zusammen zum Barbecue. Das passiert auch in Middle East, in Russland. Das funktioniert schon. Ich glaube, in Westeuropa ist das schon so, dass man dann, wenn man so eine Kröte schluckt, sagt, nee, also sorry, mit dir habe ich jetzt keine Lust, noch ein Bier zu trinken. Da sind die Deutschen und ich bin da leider auch keine Ausnahme. Ich weiß nicht, ich habe sie zwar gelobt, aber innerlich war ich froh, als ich den Verlassen-Knopf gedrückt habe bei Teams, dass ich da mein Hemd wechseln konnte, weil die mich echt gegrillt hat. Ne? Und die hat noch verschiedene andere Tricks aus der Kiste gezogen, wo ich wirklich sage, ganz, ganz toll gemacht.
So geht es wahrscheinlich oft Leuten, die mit dir fahren. Ne? Also auch mal ganz nett vielleicht mal die andere Position zu spüren selber. Ne?
Ja, das spüre ich ja oft, aber ich habe es ganz, ganz selten mit so einem Profi zu tun, der wirklich so gut ist. Das war für mich eine schöne Erfahrung, dass ich wurde da wirklich herausgefordert und die hat auch von mir Zugeständnisse bekommen. Allerdings, also sie hat auch die China-Falle gemacht. Ne? China-Falle, für unsere Zuschauer, die es jetzt nicht wissen, ich ärgere mich wieder, dass ich darauf reingefallen bin. Sie hat also am Anfang erst ungefähr so 8 bis 10 Trainingstage bei mir angefragt, was ein relativ normales Volumen für mich ist, und hat dann im Laufe der Verhandlung, wir haben über ein Vierteljahr verhandelt, ne, wir haben 4, 5 Mal zusammengesessen in Calls, und sie hat immer das Volumen immer sukzessive erhöht. Und mit jeder kleinen Erhöhung ist sie hingegangen und hat gesagt, Herr Karl, aber wenn wir jetzt auf 20 Tage gehen, dann brauche ich was von Ihnen. Ne? Und dann habe ich mich eingelassen auf eine Staffel, und die Staffel habe ich angesetzt bei, ich weiß nicht, 50 oder 60 Tagen, wo ich gedacht habe, ja, das werden die eh nicht machen. Ja, und sie werden es aber machen, sodass ich jetzt mit dem erhöhten Volumen auch einen sehr, sehr guten Tagessatz für die Firma, einen sehr guten Tagessatz, haben die verhandelt. Am Ende ist es ein Win-Win, weil ich eine schöne Anzahl an Volumen habe, aber ich hätte diesen Tagessatz, im Nachhinein hätte ich es anders machen können.
Ist wie dieser Stabhochspringer, ne? Der irgendwie jedes Jahr den Weltrekord um 1 Zentimeter verbessert, weil er jedes Mal 100.000 Euro Prämie gibt. Und ich glaube, der könnte auf einen Schlag direkt 10 Zentimeter höher springen, macht aber immer schrittweise. So ist die Strategie auch, ne? Zu sagen, Herr Kagel,
genau.
Machen wir uns mal ein Angebot für 10 Tage und dann machst du eins und dann, oh, aber wenn wir auf 15 gehen, brauchen wir aber das. Dann machst du 15 und dann irgendwann kommst du umsonst, ne? Wenn du das ganze Jahr hingehst.
Ganz,
ne?
Genau. Die China-Falle funktioniert auch umgekehrt. Machen sie uns ein Angebot für 100 Tage, ne? In meinem Fall Trainertage, und dann am Ende aber nur 10 abnehmen. Aber dann schon wissen, wo ist eigentlich mein Grenzkostensatz? Ne, dass sie sagen, ja, sie haben doch gesagt, sie kommen bei 100 Tagen für Summe X. Ja. Können sie doch für 10 Tage, können sie doch auch, machen auch kein Minus. Ja. Ne, also funktioniert in beide Richtungen, beides sehr gefährlich.
Heißt die China-Falle?
Ja, frag mich nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, ich glaube.
Aus
nicht,
China. Ja.
So doof bist du gar nicht. Ja. Ja, nicht, genau. Aber ich weiß nicht, auf wen sie zurückgeht. Ich kann sonst vieles belegen mit Büchern und mit Textzeilen, aber das weiß ich nicht.
So viel ist auch nicht. Ja. Kommen wir mal zur Säule 2 Harvard-Konzept. Säule 1, ja. Mensch und Sache trennen. Was ist Säule 2?
Genau, Säule 2 ist wichtig, und da kommt auch das Thema KI mit ins Spiel. Bei Säule 1 kommt KI nicht mit ins Spiel, weil Mensch und Sache trennen, da kann uns KI Stand heute noch nicht ganz so viel unterstützen. Aber bei Säule 2, 3 und 4 haben wir unglaublich viel Möglichkeit, mit KI zu arbeiten. Und zwar ist das die Säule, es geht um Interessen, nicht um Position. Also wenn wir verhandeln, dann sollten wir Interessen verhandeln und nicht Position. Jetzt erstmal die Frage an dich, was würdest du glauben, was ist eine Position in der Verhandlung? Gib mir mal ein Beispiel.
Position ist, ich kaufe nicht zu Listenpreis ein.
Nicht ganz. Nee, Position ist was Härteres. Eine Position ist ein nach außen artikulierter, limitierter Standpunkt.
Nochmal, was ist eine Position?
Ein nach außen artikulierter, limitierter Standpunkt.
Ich bin der Beste im Markt?
Ja, das ist ja eher so ein Selten. Nein, also eine klassische Position ist, 10% brauche ich von Ihnen Rabatt, sonst sind Sie draußen. Das ist so der Klassiker.
Okay.
Ne? Also ich brauche Summe X von Ihnen, ich brauche Y von Ihnen, sonst gehen wir zum Wettbewerb. Mhm. Das ist eine klassische Position. Und jetzt die Frage, kann man hier noch verhandeln? Bei einer Position. Ne, wenn ich sage, Thiago oder nichts, oder hol also, mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Kann ich hier noch verhandeln?
Nee, kein Spielraum mehr da.
Genau, habe ich keinen Spielraum mehr. Dann wird es halt sehr, sehr eng. Mhm. Und für uns ist es halt wichtig, dass wir lernen in der Verhandlung, egal ob wir auf der Einkaufs- oder Verkaufsseite sind, dass wir lernen zu verstehen, dass Menschen immer ein dahinterliegendes Interesse haben, wenn sie sagen, 10% brauche ich von ihnen. Ja? Vielleicht, weil ich Kostendruck habe. Vielleicht, weil mir der Chef im Nacken sitzt. Vielleicht, weil wir Savings erzielen müssen. Ja, aber Savings erzielen bedeutet ja nicht, Thiago oder nichts, oder 10%, sonst bist du raus. Savings können wir auch über andere Dinge erzielen. Und deswegen mein dringender Hinweis, wenn Menschen mit Positionen kommen, auch im privaten Bereich, ja, in der Scheidung, ich krieg die Küche, ich krieg das selber, sonst ist mit mir gar nichts mehr machbar. In der Politik. Ne, wir machen.
Wir stellen den Außenminister.
Ja. Genau, wir stellen den Außenminister, sonst ist mit uns keine Koalition machbar. Das sind Positionen. Und wir müssen eben herausbekommen, was ist dein Interesse dahinter? Und ich bin mir sicher in der Politik, wenn du sagst, wir stellen den Außenminister, ich glaube, eine Partei wäre auch zufrieden, wenn du sagst, okay, du kriegst nicht den Außenminister, aber du kriegst den Bildungsminister, den Innenminister und den Finanzminister stattdessen. Und ab einer gewissen Ministerzahl wird selbst die härteste Verhandlerin, der härteste Verhandler erkennen, okay, gut, dann gebe ich den Außenministerposten auf, aber dann will ich die anderen 5 Ressorts. Also es ist wichtig zu verstehen, dass Positionen nie immer gesetzt sind und gucken, dass wir von der Position hin in die Interessenslage gehen. Und wem das gelingt, da behaupte ich, der gewinnt oder da ist eine Einigung in der Verhandlung am Ende absolut möglich.
Ja, wie finde ich das denn raus? Wie finde ich denn das dahinterliegende Interesse?
Genau.
Wie komme ich da an?
Und da gilt immer die gleiche Antwort. Du musst lernen, im Verkauf genauso wie im Einkauf bessere Fragen zu stellen. Aber was machen die meisten? Wenn du mir jetzt kommst, ich will den Außenminister stellen, 10% oder nichts, dann gehe ich dagegen vor. Und sag, ja, nee, das geht nicht, das ist ja unverschämt, ja, nee, das ist so nicht vorgesehen. Ich gehe dagegen vor. Anstatt das zu tun, stell doch mal Fragen. Okay, was ist der Grund dafür?
Weißt du, wer das besonders gut kann?
Ich.
Ich kenne noch jemanden. Schön, ja. Ja. Mein kleiner Sohn, 2,5 Jahre alt.
Ja.
Was der nämlich macht, der fragt in einer unendlichen Schleife, warum?
Ja.
Warum ist da ein Baum? Mhm. Der wurde da gepflanzt. Warum? Fand die Person toll. Warum? Vielleicht wollte sie einen Apfel irgendwann mal essen. Warum? Mhm. Weil ein Apfel schmeckt. Und irgendwann, es wird ja. Eng irgendwann. Ne? Also irgendwann genau. Komme ich da an meine Grenzen. Ne? Aber
genau. Und du
Toyota-Motorrad.
Genau, ne? Genau, hast du mir schon mal erzählt. Mhm. Genau. Das Thema ist halt, dass ich muss lernen von dir. Ich will wissen, was deine Treiber sind, deine Motive. Mhm. Und allzu oft nehmen wir es an. Und annehmen ist ja immer schlecht. Gerade im Verkauf. Und die meisten Vertriebler nehmen gerne an. Ich nehme also an, du brauchst die 10%. Nein, du brauchst nicht die 10%. Du willst Savings erzielen. So, aber Savings können wir auch bei den Lieferkosten annehmen oder bei den Zahlungsbedingungen, beim Skonto oder wo auch immer. Wobei Skonto für mich kein sehr gutes Beispiel ist, weil mich eh nicht viel kostet wie Rabatt. Säule 2 geht mit einher mit Säule 3, nämlich wir müssen lernen, kreative Optionen zu finden, Kuchenstücke zu finden. Es geht niemals nur um das Kuchenstück Preis. Es geht immer auch um andere Kuchenstücke. Manche Kuchenstücke gefallen dir, gefallen mir nicht. Andere Kuchenstücke wiederum gefallen mir, gefallen dir nicht. Es geht also im Einfachen darum, ich muss Dinge in der Verhandlung finden, die dich wenig kosten, aber mir viel bringen und Dinge zu finden, die mich wenig kosten, aber dir viel bringen.
Wenn wir uns jetzt also eine fiktive Firma mit einer fiktiven Geschäftsführung vorstellen, ne? Mhm. Was wären deine Methoden? Ich sag dir mal, was meine wären. Jetzt komme ich nicht aus der Verhandlung, komme aus dem digitalen Nerdkeller und habe ein paar andere Strategien. Was würdest du machen, um dich darauf vorzubereiten, die Interessen herauszufinden, die wahren Interessen hinter Positionen.
Ganz genau. Also ich gehe erstmal vor, dass ich Menschen frage, dass ich ganz, ganz viel Informationen bekomme. Also je mehr Kriegsschauplätze ich kenne des Kunden, also der Kunde sagt mir, ich habe da noch ein Thema, ich habe da noch ein Werk und ich habe in Castrop-Rauxel ist noch was geplant. Und dann hast du eben ganz oft die Situation, dass du lernst, dass den Kunden ganz viele Dinge interessieren. Das weißt du nicht, wenn du den Kunden nicht gut kennst. Es ist eben immer eine Frage, wie gut kennst du deinen Kunden, um kreative Ideen mit ins Spiel zu bringen. Das heißt, ich bin noch so ein bisschen alte Schule, ich stelle Fragen, ich will den Kunden kennenlernen. Aber jetzt genau kommen wir zu deinem virtuellen Nerdkeller, weil ich natürlich jetzt auch lerne und feststelle, da gibt es noch ein Tool, was uns hier wunderbar unterstützen kann. Und damit gebe ich den Staffelstab an dich, nämlich das Thema KI. Mhm. Wie würdest du vorgehen?
Ja, also wir haben diese unfassbare magische Zauberkugel mittlerweile in die Hand gelegt bekommen, künstliche Intelligenz. Das heißt, wir können da einmal schütteln, ne, und ich kann eine Frage reinstellen und ich kriege im Grunde heutzutage in 10, 15, 20 Sekunden die Antwort, die ich haben möchte. Mhm. Also im Grunde trifft das auf, zumindest in meinen Use Cases, auf 95 von 100 Problemen, trifft, finde ich, eine Lösung einfach. Ne? Mhm. Und hier wäre das so, dass ich mir die Frage stelle. Also erstmal würde ich mir alles über diese Firma zusammensuchen, alles, was es gibt. Ich würde mir quasi ein großes Gehirn aufbauen. Ne? Angenommen, wir sprechen jetzt über die Mustermann GmbH, dann würde ich erstmal eine Perplexity Deep Research anschmeißen und würde sagen, zeig mir mal alles, was du, oder such mir alles raus, was du über diese Firma findest.
Ja, aber da bist du ja 6 Stunden am Lesen.
Nein, also ich lese das gar nicht. Es geht erstmal darum, einen Wissensstamm aufzubauen. Also was du im Grunde immer brauchst, ist ja eine Datenbank. Ne? OpenAI, was du jetzt kennst, oder Perplexity oder Claude, oder egal welche künstliche Intelligenz, hat ja Billionen von Datensätzen. Mhm. Und darauf entsteht diese Intelligenz. Was wir jetzt machen, ist, wir reduzieren das auf eine Intelligenz nur über diese eine Firma.
Weißt du? Also du fragst, gib mir mal, spuck mir alles aus,
was du hast. Alles, was du hast. Das sind dann, keine Ahnung, 200 Seiten nachher. Mhm. So hast du 200 Seiten über Mustermann GmbH. Und dann kannst du explizit Fragen stellen und du sagst, bitte fokussiere dich mit deiner Recherche nur auf diese 200 Seiten. Das heißt, alles, was ich über die Firma weiß, das habe ich hier. Und jetzt kann ich zum Beispiel die Frage stellen.
Aber kurze Frage, Nils. Gerne. Kann ich das nicht vorher schon machen? Muss ich diesen Zwischenschritt mit den 200 Seiten machen? Kann ich nicht vorher schon sagen, du suchst das Netz und gib mir bitte raus, was sind die interessanten Themen, die...
Ja, stell dir das wie einen riesengroßen See vor, ne? Und du willst jetzt Forellen angeln. Und dir sagt aber vorher jemand, da unten, da sind so 3 Quadratmeter, da sind die ganzen Forellen. Jetzt kannst du natürlich trotzdem im ganzen See angeln. Und
hoffen, dass jemand...
Genau, dass eine Forelle sich verirrt. Oder du wirfst halt direkt da deine Angel rein. Also, und das ist das, was ich
im Grunde mache. Du meinst kanalisieren mit
ganz
der KI.
Genau. Okay. Ganz genau. Das heißt, wir sammeln erstmal alles, was wir haben und sagen dann ab jetzt nur noch, konzentriere dich bitte genau auf diese Infos. So, und dann kannst du da alle Fragen stellen, die du hast. Ne? Du kannst sagen, auch genauso Fragen stellen, die Firma will 10% Rabatt. Ne? Warum ist das so? So, und was die KI machen kann, sie durchforscht jeden Artikel,
alles. Ja, mir geht es jetzt ja darum, dass ich jetzt Kuchenstücke generieren will mit Hilfe der KI. Also ich will wissen, was sind Dinge, die meine Firma interessiert, die ich geben könnte als, keine Ahnung, Elektro-C-Teile-Hersteller, die meinen Kunden was interessiert und mich nicht viel kosten.
Genau, dann muss die KI, dann brauchen wir noch eine zweite Sache, und zwar die Infos über dich. Was kann ich denn überhaupt? Was kann ich? Was mache ich? Was kann ich anbieten? Was könnte ich noch drankleben an mein Angebot? Was könnte ich wegmachen?
Ja, aber was ich anbieten kann, soll mir die KI ja auch ausspucken. Ne?
Ja gut, die KI kann ja nicht sagen, du kannst noch einmal Schuhplatteln vor dem
Kunden. Nein, das weiß nicht, die KI aber, ja nicht. Aber ich möchte auch schon mal wissen, von der KI, ich bin jetzt also ein Hersteller von Elektro-C-Teilen, Ader-Endhülsen oder Klemmen und wir produzieren weltweit, wir sind die und die Firma, das und das können wir. Und jetzt möchte ich schon, dass die KI sagt, hören Sie mal zu, Sie könnten zum Beispiel eventuell noch eine mobile Lagerhaltung implementieren. Also so einfach mal kreative Ideen, eine Referenzgeschichte einbauen. Also ich will ja von der KI Ideen haben.
Genau, das will die auch machen. Aber die KI muss ja grundsätzlich erstmal wissen, wer bist du, was machst du, was kannst du.
Ja gut, da brauche ich einen kurzen Prompt.
Ja genau, also du sagst einfach, ja, beziehungsweise du kannst die gleiche Recherche, die über deine Mustermann GmbH machst, ja auch über dich selber machen lassen.
Ach so, ne?
So, und hast dann diese beiden Fakten und hast, das sind wir, das ist unser Kunde.
Ach, das heißt, ich sag der KI, google mal alles über Daniel Kagel und fass das alles mal zusammen,
ganz
was der Typ alles kann und macht.
Was er schon gemacht hat und keine Ahnung. So, ne? So, und
ich jetzt muss ja gar nicht füttern dann.
Nein. Also du kannst das gleich über dich machen. Also du kannst natürlich dann noch ein bisschen drüber lesen, kannst sagen, okay, das mache ich aber nicht mehr. Ne, da steht drin, hat früher hoch erfolgreich Minigolf gespielt, sagst du, mach ich seit 20 Jahren nicht mehr. Das bitte aus deinem Wissensfundus sozusagen rausstreichen. Ne?
Okay.
So, und dann hast du diese beiden Elemente. Und damit kannst du dann spielen ohne Ende. Kannst sagen, ich möchte dieser Firma ein Angebot machen ohne Rabatt. Die wollen aber irgendwas haben. Was ist denn deine Empfehlung? Und dann recherchiert die KI in den ganzen Dokumenten und sagt, ah, ich habe gelesen, dass die vor 2 Jahren in China ein Werk eröffnet haben, das ist aber noch nicht live, die brauchen noch, keine Ahnung, einen Moderator. Ne? Du hast doch mal vor 10 Jahren moderiert, kannst du dir vorstellen, denen das nicht anzubieten, das noch mitzumachen?
Ja, so, ne? Genau. Genau darum geht es mir und genau deswegen finde ich KI so spannend, weil ich glaube, dass...
Und ich will dir noch kurz, ganz kurz, ich rede in diesem ganzen Prozess von 6 bis 8 Minuten.
Das ist stark.
Vor einem halben Jahr hast du dafür eine Stunde gebraucht.
Ja.
Und ich glaube, wenn du den Podcast, keine Ahnung, Mitte 2026 hörst, werden die Leute lachen und wir denken, dieser Knopfdruck heutzutage, ne? 10 Sekunden.
Ja. Also mir geht es gar nicht so sehr um das Füllhorn. Was ich, also ich mache es mittlerweile regelmäßig, ich mache das allerdings nur mit OpenAI, dass ich hingehe und hier Ideen sammle. Und viele Ideen habe ich selber schon drauf, wo ich sage, ja klar, Consilager oder sowas, das kann ich. Aber es gibt immer wieder Punkte, gerade wenn ich frage, welche Ideen hast du noch? Welche Ideen hast du noch? Also wenn ich nachtrete. 15
weitere,
ne?
30 weitere.
Ganz genau. Und dann stelle ich immer wieder fest, verdammt, und das ist dann so dieses Brainstorm. Ne? Brainstorm heißt ja nichts anderes, als ich sage irgendwas und du sagst, ah, Moment mal, den Gedanken können wir weiterspinnen. Das ist ja die Basis von Brainstorm. Und genau das passiert hier bei OpenAI. Die gibt mir eine Idee und ich sage, die Idee ist eigentlich kacke, aber Moment mal, das bringt mich auf einen ganz anderen Trichter.
Ja.
Und das führt dazu, dass ich dann eben in der Verhandlung Ideen entwickle, die ich so alleine nicht entwickelt habe. Ja. Und da möchte ich noch einen Punkt an unsere Zuschauer und Zuschauerinnen wenden, weil die meisten glauben in meinen Trainings immer, wir haben den und den Kuchen, den gibt es zu verteilen, mehr gibt es nicht. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn man die mal einschließt und mal 1-2 Stunden mit KI arbeiten lässt, was da noch für wunderbare Ideen rauskommt, wenn man sich mal hinsetzt und arbeitet.
Und mein Appell an alle Zuschauerinnen und Zuschauer und an dich, nicht nur OpenAI.
Warum nicht? Ich bin zu geizig für Perplexity, Claude und wie sie alle heißen.
Das kostet $20 im Monat.
$20? Ich zahle 10. Ja? Ja. Aber in der Summe sind das dann auch wieder 100, 150 Tacken.
Ja.
Und da bin ich zu geizig, weil das kann OpenAI auch.
Für die größte Erfindung der Menschheitsgeschichte. Dass 80% deiner schriftlichen und inhaltlichen Arbeit abnehmen kann.
Ja.
Dafür sind dir $100 zu viel.
Ich frage mich einfach, ich bin ja mit OpenAI super zufrieden. Ich finde, die machen einen guten Job. Für das, was ich mache, bin ich absolut happy damit.
Ja.
So, und jetzt sag du mir, nenn mir mal bitte, ich bin jetzt Verhandlungstrainer, jetzt nenn du mir mal bitte drei, ich wäre schon froh, wenn du mir einen Grund nennst, warum ich Perplexity, Claude und Deep, Dingsbumster, warum ich das brauche, wenn ich doch mit OpenAI alles abdecke, was ich für meinen Job benötige.
Ja, also es gibt in jeder einzelnen Sparte Experten. OpenAI ist, sagen wir mal, so der Generalist unter den künstlichen Intelligenzen. Perplexity ist unfassbar stark, was Quellenrecherche angeht. Aktuelle Quellen. Du willst über Mustermann GmbH irgendwas erfahren und sagst, gib mir alle Infos der letzten 3 Monate, die irgendwie veröffentlicht wurden, mit Quellenangabe.
Okay.
Da ist Perplexity absolut Benchmark. OpenAI zieht da immer ein bisschen nach, aber jeder hat so seinen Fokus. So OpenAI versucht alles so ein bisschen und macht das richtig gut und hat vor allen Dingen ein super gutes Interface. Das heißt, haben wir das Chatten erfunden mit KI, mit ChatGPT.
Ja, mache ich total gerne.
So, das heißt, die haben den Fokus darauf, an jeden,
das ist jedermann,
ganz genau, anwenderfreundlich.
Ja, genau.
So, aber wir sind ja jetzt hier nicht normale Anwender, die sagen, wie verarbeite ich denn jetzt den Salbei in meiner Butter? Ne? Sondern wir wollen hier große Geschäfte machen. Und da muss man auch ein richtiges Tool anwenden.
Ne? Ja, okay, das verstehe ich.
In Amerika, ich habe dir schon mal gesagt, das Beispiel, in Amerika, die Top-Sales-Reps, die geben $5,000 im Schnitt für Software aus. $5,000. Und
pro,
wir reden
pro Jahr,
pro Person, pro Monat.
Okay.
Und wir reden darüber, dass $100 für eine Wahnsinns-KI.
Aber wenn du sagst, für Software, dann ist das natürlich nicht nur KI-Software, das ist auch CRM. Ist auch,
ja, ganz genau.
Ne? Okay,
genau,
alles
genau.
Klar.
Aber ja, mittlerweile viel KI, einfach sehr, sehr viel KI. Ne?
Mhm.
So, auf jeden Fall, da ist Perplexity wahnsinnig gut drin. Claude, Anthropic, ist von Anthropic ist Claude, die KI, ist unfassbar gut im Texten. So, wenn du denkst,
aber OpenAI ist doch schon stark im Text.
Ja, genau. Das ist wie ein dahergelaufener Verhandlungstrainer, der mir auch was über Verhandlungstraining beibringen kann. Aber Claude ist Weltklasse.
Okay.
Claude ist Weltklasse.
Okay. Kannst du noch was zu anderen AIs sagen, wo wir jetzt in der Verhandlung oder auch im Vertrieb, im Einkauf von profitieren können, wo du sagst, okay, weil, also ich sag mal, Grafiken erstellen wir ja vielleicht weniger. Wobei, dazu kommen wir gleich, vielleicht ein paar Charts.
Ja, Nano-Banana, Gemini. Ne? Also wer wirklich stark aufgeholt hat, muss man sagen, ist Gemini. oder Gemini, also je nachdem, wie man es aussprechen möchte, ne? Die haben richtig aufgeholt. Also die waren ja immer so viertes, fünfte Rad am Wagen. Ne? Es gibt noch DeepSeek, chinesischer Anbieter, und es gibt noch Grok von Elon Musk. Ich habe mit beiden keine Erfahrung, kann ich nicht zu sagen. Ich höre nur, dass es ein ähnliches Niveau ist.
Ja.
Von Grok lese ich ab und zu auch mal Texte, die sind völlig fein. Aber ich habe da keinen Bezug zu, oder ich habe meine anderen drei, mit denen ich arbeite. Genau. Was war jetzt
ja, also die Frage ist, welche AI, also ich bin jetzt, jetzt Nutzer, ich bin Verkäufer und ich spreche jetzt von mir, ich arbeite mit OpenAI, das bezahle ich auch, ist fein, komme ich super mit klar, und jetzt sagst du, ja Daniel, du brauchst noch andere AI-Tools, und ich frage mich, wofür? Jetzt sagst du Claude fürs Texten, okay, Haken dahinter. Jetzt frage ich mich, okay, wofür noch? Jetzt Research, Perplexity?
Ja, also bei mir ist das immer der gleiche Ablauf. Bei mir ist der gleiche, jetzt gib mir mal irgendein Thema. Wirf mal irgendeins rüber. Irgendwas.
Was?
Irgendein Thema, über das ich mich jetzt informieren möchte, über das ich eine Präsentation halte. Irgendwas. Sag mal irgendwas. Dann können wir machen Harvard-Konzept.
Ja.
So. Harvard-Konzept wäre mein allererster Schritt. Perplexity, finde mir alles raus zum Harvard-Konzept, was jemals geschrieben wurde. Ich mache direkt ein zweites Tab auf, nochmal Perplexity Research, und sag, gib mir alles, was du in den letzten 12 Monaten dazu gefunden hast. Alle Artikel, alles, was irgendwie eine seriöse Quelle ist, gib mir das. Die Sachen nehme ich, fasst die in PDF zusammen, ne? Einfach kopieren, ein PDF, und gehe damit zu OpenAI. Dann fange ich an zu spielen und sage, hier, ich habe Folgendes vor, ich lese das gar nicht durch. Ich habe vor, eine Präsentation zu machen zum Thema Harvard-Konzept, ich treffe mich mit Daniel Kagel, will mich da ein bisschen informieren und so weiter und so weiter. Fasst mir das mal bitte auf einer Seite zusammen, was überhaupt
geht. Aber das kann Perplexity doch auch.
Ja, nee, also OpenAI kann das auch, aber nicht so gut. Nicht so gut.
Ja, aber nicht so gut wie Perplexity, das zusammenfassen.
Nee, also Perplexity kann die Recherche viel besser als OpenAI.
Aber nicht die Zusammenfassung.
Die Zusammenfassung nicht, genau. Mhm. Zusammenfassung ist, also da ist mir OpenAI einfach am schnellsten, ist am besten, ist am übersichtlichsten, dann was Text angeht. Perplexity, wenn ich dann sage, fasse es auf eine Seite zusammen, versucht dann wieder Quellen zu finden und so weiter.
Okay, also
Perplexity
alles klar,
ist sehr quellenlastig.
Ja. Ne? Okay, verstehe. Also dann nutzt OpenAI.
Dann nutze ich OpenAI.
Zusammenfassung.
Genau, oder ich mache dann so Sachen wie, erkläre mir das, als wäre ich 5 Jahre alt, ne, um ganz einfach zu haben, was ist das und so. Und dann fange ich an, ein bisschen mit rumzuspielen, meine Fragen zu stellen, beziehungsweise ich tue jetzt so, als würde ich tippen, ich mache alles über Sprache. Ne? Also ich mache immer Sprache und hau meinen Prompt so raus. Was ich dann mache, je nachdem, was dann die Aufgabe ist, dann lasse ich mir schon ein fertiges Konzept schreiben, auch von OpenAI. Nimm das dann, geh zu Claude und sag, das ist mein Text, den ich geschrieben habe, schreib den schön. Oder schreib den professionell oder schreib den in welchem
Und wenn du jetzt eine Präsentation machen müsstest?
Dann sage ich das. Ich will eine Präsentation halten, 14
welche
Seiten.
Welche KI würdest du dafür nehmen?
Da würde ich Gamma für nutzen.
Gamma?
Genau.
Okay, und die macht dir dann eine schöne Präsentation.
Ganz
in deinem.
Genau.
In deinem, weil ich habe schon mal probiert, über OpenAI eine Präsentation zu machen, das war ein Armageddon.
Ja,
Die nicht hin. Aber Bilder generieren.
Genau. Bilder generieren ist ganz aktuell, ganz brandheiß, seit knapp 3-4 Wochen draußen. Nano-Banane. Das ist unglaublich.
Was kostet das?
Es ist, also du kannst es, glaube ich, aktuell kostenlos verwenden. Also
das
ich hab,
muss ich mir notieren. Nano-Banana.
Ja.
Okay.
Mhm.
Cool. Also damit kann ich dann Bilder
das
generieren.
Das ist
ne?
unglaublich. Also wir sind mittlerweile auf dem Niveau, du könntest jetzt, wie du mich jetzt siehst, ein Foto machen und könntest sagen, anstatt eines Mikrofons ist dann hier ein, keine Ahnung, Orangensaft.
Mhm.
Ich habe einen Orangensaft in der Hand. Und wir kennen das alle, wie wir früher ein bisschen mit Bildbearbeitung gespielt haben, auch an Anfängen von KI. Dann habe ich auf einmal eine dritte Schulter gehabt, ne, oder man sieht halt irgendwie. Und es ist nicht zu unterscheiden.
Mhm.
Wahnsinn.
Ja, ich sehe das ja auf LinkedIn, wenn manche Menschen da Fotos posten von sich, wo ich sage, oh, die sind aber jetzt auch 20 Kilo leichter und sind irgendwie hübscher, natürlicher, besser, aber die Fotos sehen schon gut aus. Ne?
Ja.
Ich habe mir auch schon überlegt, das von mir zu machen, aber ich brauche das ja gar nicht, weil ich ja natürlich...
Wunderhübsch. Ja,
genau.
Du bist wunderhübsch.
Genau. Ja. Genau. Sehe ich genauso. Also, das heißt, wir machen eine Klammer drum, bedeutet, die zweite und dritte Säule im Harvard-Konzept, sprich das Erarbeiten von Kuchenstücken können wir sehr stark über KI machen. Und zwar nicht nur die Kuchenstücke, die wir dem Kunden geben, sondern die er uns auch geben kann.
Ja.
Und das ist was, jetzt ziehen wir mal den Weg zurück zur Verhandlung. Das ist eben auch das, was ich vielen vorwerfe. Nehmen wir mal an, ich habe dir jetzt ein bisschen Rabatt gegeben. Ne? Das Wort schüttelt mich schon. Aber du hast doch ein bisschen hier bekommen und ein bisschen da bekommen. Und da wundert es mich halt immer, wie viele Verkäufer dann nicht mal anfangen auch zu fordern und zu sagen, ey, pass auf, also wenn ich dir jetzt was am Preis gebe, ne, dann brauche ich aber auch Umsatz von dir oder da brauche ich aber auch, da müssen wir auch Vertrag verlängern, da brauche ich Planungssicherheit die nächsten 2 Jahre. Ne? Also irgendwie sowas. Oder müssen wir an die Lieferbedingungen was rangehen, dann musst du die Lieferbedingungen zahlen. Oder dann verkürzen wir das Zahlungsziel. Einfach mal frech sein und fordern. Und das führt mich wieder zu meinem Beispiel, was mir immer viel Schelte einbringt, Donald Trump. Ne? Der macht halt einfach etwas, was viele Politiker nicht machen. Er fordert und fordert und fordert. Und es funktioniert. Du, es ist, jetzt kann man darüber streiten, ob die Art und Weise, wie er das macht, fein und recht respektvoll ist, aber am Ende des Tages müssen wir konstatieren, dass er schon vieles durchgesetzt hat. Und das, weil er einfach unverschämt viel fordert, undiplomatisch viel fordert. Für unsere Politiker ist das sehr, sehr neu. Aber ich finde, wir können uns davon abgucken, dass wir in der Verhandlung auch mal wertschätzen und respektvoll einfach mal fordern. Wenn ich Ihnen den Rabatt gebe, Herr Lapan, dann hätte ich auch gerne von Ihnen die Sicherheit, dass wir das 2 Jahre zusammen machen. Oder ich hätte gerne 80% des Kuchens und nicht nur 50%. Also ich bin Second Source. Ich will aber, dass Sie weggehen von diesem Multisourcing und mehr auf mich zugreifen. Das kannst du doch mal probieren. Und je mehr du forderst, desto mehr wirst du bekommen. In der Gehaltsverhandlung, in der Verhandlung mit dem Kunden, in der Verhandlung mit Kindern.
Jetzt, wo du das Thema aufgemacht hast, ne? Für mich ist es aber so, dass es halt nicht gut macht. Also ich glaube, er fordert viel, er fordert sehr viel. Und du sagst auch, er bekommt ein bisschen was und das ist ein kleiner Gewinn. Aber was er dadurch verliert, weißt du, wenn ich jetzt bei dir am laufenden Band fordern würde, dann klar würde ich ein bisschen was bekommen. Mhm. Aber was würde ich denn auch verlieren im Gegenzug?
Ne? Naja gut, was also er verliert ist...
Wir sind ja beim Thema Harvard-Konzept.
Naja, was er verliert ist Image. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist ihm völlig egal. Ne? Wir haben, was wichtig ist, ist bei Trump, bei vielen Themen, und wir haben das Thema ja nun oft hier in unserem Podcast, es geht wieder um die Säule 1 im Harvard-Konzept. Mensch und Sache trennen. Die meisten Menschen, wenn ich den Namen Donald Trump schon in den Mund nehme, da sagen viele schon, oh mein Gott, gerade in Deutschland. Aber wenn man das mal ungeachtet der Emotion sieht, ne, wie man zu diesen Menschen steht oder zu egal welchem Thema, dann und nur die Sache sieht, dann muss man einfach sagen, das, was er zum Teil da macht, ist schon sehr, sehr erfolgreich. Allein diese Zolltafel, von der ich keine Ahnung habe, was das soll, das habe ich ja schon mal gesagt in einem Podcast, die hat seine Wirkung doch nicht verfehlt. Wir wissen heute, dass Frau von der Leyen, glaube ich, 20% zugesagt hat an Zollerhöhung. Ich finde es keinen guten Deal für die EU. Aber die EU fühlt sich nach wie vor gut. Warum? Weil er 50 gefordert hat. Ja, was wäre, wenn er von Anfang an nur 20 gefordert hätte und wenn Frau von der Leyen ihm 20 gegeben hätte? Da hätte jeder gesagt, oh mein Gott, wie schlecht verhandelt. Aber dadurch, dass er von vornherein diese unverschämt, unfassbar hohe Zahl von 50 in den Raum geworfen hat, fühlen sich 20 gar nicht mehr so schlecht an. Also ich kann dir dutzende Beispiele geben, wo ich der Meinung bin, das macht er gut, dass er zum Teil hinten verbrannte Erde hinterlässt. Das mag ja sein. Und das ist auch nicht immer gut. Ich will ja nicht alles gut heißen. Aber ich glaube, dass wir uns manchmal einfach abgucken können im Verkauf, genauso wie im Einkauf. Der Einkauf kann das schon. Der Einkauf fordert schon ganz oft frech. Aber dass wir im Verkauf einfach mal lernen, auch Gegenforderungen zu stellen. Quid pro quo. Wenn ich dir im Preis entgegenkomme, Nils, sorry, aber dann müssen wir drüber reden, dass wir hier Vertragsplanungssicherheit haben und dann möchte ich von dir einen 2-Jahres-Vertrag haben. Und dann möchte ich auch dein Hauptlieferant sein. Das müssen wir hinkriegen. Ne? Also fordere doch einfach mal. Die Kunst besteht darin, und darauf gibt Harvard eben Antworten, dass du es wertschätzt und respektvoll machst. Sei kein Arsch. Du willst respektvoll mit Menschen umgehen, also fordere es.
Sei kein Arsch. Ich glaube, das ist eine Botschaft, auf die wir uns einigen können.
Genau.
Vielleicht ist da die Bewertung manchmal unterschiedlich, aber ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Säule 2 und 3 haben wir.
Säule 4 ist aus meiner Sicht mit einer der wichtigsten, und zwar sind das objektive Kriterien. Das heißt also, ich könnte zum Beispiel, wenn ich mit dir verhandle, auf einer vierten Säule oder mit der vierten Säule Folgendes machen. Ich könnte dir ein Blatt Papier hinlegen, wo deine Gewinnentwicklung von deiner Firma dargestellt ist. Wenn du eine Kapitalgesellschaft hast, sollte es möglich sein, daran zu kommen. So, und jetzt... Im besten Fall zeigt dieser Graph nach oben, weil du geschäftlich erfolgreich bist. Jetzt sind wir in der Verhandlung. Ich bin dein Verkäufer, ich bin dein Lieferant. Und jetzt sagst du, Herr Kagel, mir brauchet 10% Rabatt. Mir müsst spare.
Die Schwaben.
Sind wir wieder bei dir. Ja. Genau. So, und jetzt gehe ich eben hin und sage, okay, ich kann dir am Preis nichts machen, aber schau mal hier, deine Gewinnentwicklung, du hast ein Ergebnis vor Steuern im letzten Jahr gehabt, also nach Abzug aller Kosten von 20%. Was gar nicht so schlecht ist nach Abzug aller Kosten. Ja, das haben nicht viele. So, ja, und du hast vielleicht auch ein Rekordergebnis erzielt. Und das lässt du jetzt mal grafisch wirken auf dem Tisch. Und jetzt möchte ich dich sehen als Einkäufer, wie du aus dieser Nummer wieder rauskommst. Mhm. Ja? Jetzt kommen dann meist irgendwelche Schwachsinnsbegründungen, getreu dem Motto, ja, das müssen Sie ja konzernweit sehen, das Ergebnis hat ja nicht unsere Abteilung eingefahren, das hat ja ein anderer eingefahren. Ja, da stelle ich mich einfach doof als Verkäufer und sage, sorry, ich verstehe es nicht. Ja, Sie haben hier mit Ihrer Firma 20% Gewinn gemacht. Ich verstehe es nicht. Ne? Ja, das wollen wir. Ne? Manche reiten sich dann rein und sagen, ja, das wollen wir auch weiterhin so machen, deswegen müssen wir was am Preis haben. Ne? Wo ich sage, ja, sorry, aber doch nicht mit mir. Ja, mhm. Wir reden über einen Rabatt von 15.000 Euro, den Sie da haben wollen. Der tut Ihnen doch nicht weh bei dieser komfortablen Gewinnsituation. Ne? Und das ist eben etwas, was du wunderbar am Tisch liegen lassen kannst und dem Gegenüber permanent auf den Nerv fällst mit hier, sorry, ich guck drauf, ich verstehe nicht, warum Sie was am Preis brauchen. Ne? Nachteil ist, es kann auch gegen dich verwendet werden. Das ist das Problem. Mhm. Und auch da helfen dann nur noch gegenteilige, also gegensätzliche Objektive.
Wobei keiner ja hinlegt und sagt, schauen Sie mal, seit 5 Jahren sind wir tief in der Kreide, oder?
Nein, ja, Moment mal, doch. Also natürlich würde ich das machen. Wenn ich Einkäufer wäre, kannst du zum Beispiel einen Graph zeigen und also ich habe jetzt mein Angebot hingelegt, ich habe jetzt meinen Preis und jetzt würde ich zum Beispiel, wenn du Einkäufer wärst, jetzt könntest du ja schon mal deinen Aktienkurs zeigen oder deine Gewinnentwicklung. Du solltest natürlich nicht ganz nach unten, dann kriege ich ja Angst, dass ich mein Geld nicht bekomme. Aber wenn du zum Beispiel etwas darstellst, woraus hervorgeht, dass du finanziell im Moment einfach am Schwimmen bist, natürlich kannst du mir das hinlegen und sagen, hier Kagel, pass mal auf, uns geht's aktuell nicht gut, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen die Hilfe aller Lieferanten, sie müssen uns hier helfen. Das ist extrem wirksam, extrem.
Ich habe noch einen Tipp für dich und für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, und zwar wie du an diese Daten kommst. Du hast gerade eben gesagt, Handelsregister und so
genau.
weiter.
Ne?
Ja. Es gibt eine, oder nicht nur eine, es gibt mehrere Firmen, die quasi auf diese Datenbank zugreifen können. Eine davon hat einen wahnsinnig tollen Namen, ich mache da immer mal Werbung für die, handelsregister.ai. Das Spannende ist, die haben nichts mit dem Handelsregister zu tun, die haben einfach nur eine wunderbare Domain sich registriert. Ne?
Ja.
Handelsregister.ai hat einen Zugriff auf die Handelsregisterdaten. So, was du jetzt machen kannst, wer technisch sich ein kleines bisschen auskennt, die haben eine API. Das heißt, ich kann diese API anfunken. Ich habe das für mich gemacht.
Darf ich fragen, was eine API ist?
Eine API ist im Grunde wie eine offene Schnittstelle, dass du deine Programme da andocken kannst.
Mhm, okay.
Weißt du, also so ein bisschen wie so ein, als würdest du sagen, meine Haustür steht offen.
Mhm.
Und ich kann, wenn ich möchte, da rein und kann wieder raus und kann mitnehmen, was ich mitnehmen möchte und sowas. Das ist im Grunde eine API.
Ja.
Ne? So, und was ich jetzt gebaut habe für mich persönlich, ist ein Zugang zu Handelsregister AI mit einer beispielsweise sehr einfachen Excel-Tabelle. Das heißt, ich habe eine Excel-Tabelle und trage jetzt einen Mustermann GmbH 1, Mustermann GmbH 2, die ganzen Namen. Ja, und habe dann einen Button da drauf. Ja, und wenn ich auf den Button klicke, neben Mustermann GmbH 1, drücke ich auf den Button, sucht Handelsregister AI mit dem Namen, der in Zelle A1 steht, da steht Mustermann GmbH 1, sucht mir alle Daten und spuckt mir die in meine Excel-Tabelle. Und dann kann ich 100 Mal auf den Knopf drücken, für 100 Firmen alles ziehen, was ich möchte, was im Handelsregister zu
finden ist. Das heißt, ja, im Handelsregister steht ja nun auch nicht alles.
Ne? Nee, aber viel.
Aber viel.
Genau.
Ja, genau. Aber das heißt, Unternehmensergebnisse kriegst du darüber auch raus oder
teilweise? Teilweise, genau. Also ob du, ich glaube, da gibt es verschiedene Veröffentlichungspflichten.
Genau,
ja, nein, genau. Wie alt ist es und ne, das, ja.
Genau, also im Handelsregister kriegst du Zahlen, Daten, Fakten logischerweise zum Unternehmen, aber mich interessiert ja für die Verhandlung, wie bekomme ich denn jetzt Informationen zum Thema Geschäftsentwicklung?
Ja.
Ne? Klar, wenn ich natürlich als Verkäufer im Vorfeld weiß, deiner Firma geht es nicht gut, dann werde ich damit natürlich nicht kommen. Das ist natürlich brandgefährlich.
Genau, wenn du jetzt nur standardmäßig OpenAI nutzt, dann wird es schwer. Wenn du jetzt aber eine KI benutzt, die sich auf Quellenrecherche ne, oder auf Recherche allgemein spezialisiert hat, dann ist das relativ simpel.
Wie komme ich an so eine KI? Also woher weiß ich, Wo, also, ach so, ich frage Perplexity, welche ganz genau. KI hilft mir, wenn ich gewisse...
Nee, Perplexity, da, es gibt bei Perplexity heißt, glaube ich, Labor, also es gibt Deep Research, ne? Da gibt, sagst du der KI nicht nur such mal, sondern, liebe KI, setz dich mal hin, mal einfach ausgedrückt, setz dich mal hin und mach dir mal einen Plan. Mhm. Ich will die Bilanz der letzten 5 Jahre von der Mustermann GmbH haben. Mach dir mal einen Plan.
Ja.
So, dann setzt die KI sich hin. Du kannst das live verfolgen, wie sie selber nachdenkt. Ja. Okay, was brauche ich dafür? Ich mache das. Er stellt sich einen Plan und arbeitet den dann auch ab. Das dauert dann 6, 7, 8, 10 Minuten. Ja. Bei Perplexity heißt das Labor, heißt das, glaube ich. So, das heißt, da würde ich einfach genau das eingeben. Ich brauche von der Mustermann GmbH sämtliche Zahlen, Daten, Fakten, Bilanzen, Gewinne der letzten 5 Jahre. Go for it.
Stark. Okay, das hilft mir. Und da kann ich dann auch die KI fragen, bereite mir das grafisch vor. Weil viele Verkäufer kommen zu mir im Training und sagen, ja, da weiß ich nicht, wie ich das machen soll, grafisch. Weil es hat ja auch was mit der Achsenskalierung zu tun. Ne? Wenn ich zum Beispiel Kupferpreis, ja, ich bleibe beim Elektro-C-Teile-Hersteller. Kupfer ist ein wichtiges Rohstoffelement, was die da kaufen. Wenn der Preis natürlich gestiegen ist, können die natürlich wunderbar bei ihren Endkunden sagen, wir müssen unsere Preise erhöhen. Mhm. Und da geht es auch um die Achsenskalierung. Das heißt, die letzten 3 Monate ist der Preis gestiegen, aber die letzten 2 Jahre ist der Preis tendenziell deutlich mehr gefallen. Mhm. Das heißt, mich interessiert nur die Skalierung der letzten 3 Monate und da kann ich auch die KI bitten, gib mir bitte nur die letzten 3 Monate, skaliere die Achsen so, dass das möglichst steil aussieht, der Anstieg.
Ne? Oder mach mir einen Vorschlag. Was ist für dich die beste Benennung der X- und Y-Achse?
Genau.
Ne? Welche Skalen soll ich gehen? Dann kannst du so Sachen machen, wie kannst du sagen, okay, jetzt habe ich die Werte da drin, generiere mir daraus eine CSV-Datei. So, was kannst du mit einer CSV-Datei machen? Die kannst du, also ich sage, ich möchte das in Excel darstellen, generiere mir dafür eine CSV-Datei, die ich 1:1 in Excel kopieren kann. So, dann kriegst du eine CSV-Datei von Perplexity, von OpenAI, von wem auch immer, ne? Kopierst diese CSV-Datei, gehst auf Excel, neues Dokument, alles markieren, Rechtsklick, einfügen, boom. Oder einfügen, CSV-Datei hochladen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
Was habe ich davon?
Dann hast du eine perfekte Excel-Tabelle von KI geschrieben.
Okay, und da kann ich dann, die kann ich dem Kunden dann noch hinlegen und sagen, hier schau mal an, das ist deine Entwicklung in den letzten Zahlen, also mit Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, ich brauche gar nicht mehr Marketing, die mir irgendwelche Grafiken erstellt oder ein Research macht. Nein. Das kann ich im Vertrieb im Grunde genommen selber machen.
Ganz genau. Du musst du musst irgendwann ein Gespür dafür entwickeln, KIs halluzinieren ab und zu. Mhm. Ne? Fangen beispielsweise an, auch gerne mal ein Zitat zu erfinden. Mhm. Ne, hab ich regelmäßig, dass ich zum Beispiel in OpenAI dann irgendwann gefangen bin, ne, und schreibe oder schreiben lasse und dann denke ich, oh Gott sei Dank, krass, der Professor Dr. Memmert von der Sporthochschule Köln, dass der das genauso gesagt hat, das passt ja wie die Faust aufs Auge zu meinem Thema heute. Mhm. Ne? So, und dann bei der Querrecherche merkst du halt, das stimmt halt nicht, er hat es so ähnlich gesagt.
Mhm, okay.
Und da brauchst du dann zum Beispiel Perplexity.
Okay.
Ne, um zu sagen, das ist das Zitat. Also das ist dann nochmal der letzte Schwung, wenn ich die Präsentation, die wir gerade eben besprochen haben, wenn die fertig ist, nehme ich das PDF, gebe das nochmal in Perplexity und sage, überprüfe alles auf Richtigkeit und gib mir die exakten Quellen.
Das ist auch geil, dann zu sagen, überprüf die Quellen und gib mir die Quellen dazu an, die Quellenangaben. Okay, gut, weil das ist natürlich dann schon aufwendig. Ich will es für einen Vertriebler so wenig aufwendig wie möglich haben. Bei der CSV-Datei, bei Excel-Tabellen, bei Grafiken, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Das sollte funktionieren, da müssen wir nicht mal Gegencheck machen. Bei Zitaten verstehe ich das, was da brauchen. Okay, also machen wir eine Klammer drum. Das Thema objektive Kriterien können wir wunderbar verstärken, vereinfachen mit KI. Und da auch der dringende Appell an alle Vertriebler, hier brauchen wir oder hier werdet ihr dumm, wenn ihr nicht mit KI unterstützt arbeitet. Ja,
am laufenden Band. Du kannst da, genau wie du es so gerade eben gesagt hast, einfach auf Ideen kommen. Wie oft habe ich das, dass ich auch genau, was du gerade eben gesagt hast, 10 weitere, 15, gib mir 15 weitere Ideen, gib mir 20 weitere Ideen, gib mir 30 weitere Ideen. Mhm. Also ich frage so lange, bis ich irgendwas habe, das ist gut, das finde ich gut, geh mal mehr in die Richtung. Ich suche so Filme aus. Ich sag der KI, die letzten 3 Filme, die ich geguckt habe, waren das, das und das. Das hat mir super gefallen, das nicht, das ja. Meine Frau guckt aber gerne A, B, C, D.
Das ist spannend.
Mach mir bitte einen Vorschlag.
Das finde ich gerade spannend, weil ich habe gerade das Problem mit meiner Frau. Wir haben Netflix-Serien alle durch und wir haben keine Ideen mehr.
Ich bin auf Filme gekommen, die sowas von meinem Geschmack getroffen haben.
Ist irre,
Weil ich meine, nur du kennst deinen Geschmack richtig. Ja. Und sag mal Netflix.
Aber da muss der Prompt natürlich stimmen. Ne?
Ja, ich spreche den halt ein. Ich spreche teilweise 10 Minuten einen Prompt ein. Na, also die Leute, was ich so erlebe, das ist auch ein wichtiger Tipp, was ich so erlebe, dass die Leute da sitzen und ich übertreibe jetzt ein bisschen, sehr geehrte KI, das kann ich, weißt du, so ich spreche da rein, ich will heute Abend einen Film gucken, das letzte, was ich gesehen habe, war Whiplash, hat mir ganz gut gefallen, wobei der eine Schauspieler gefällt mir nicht so, ich bin eher ein Fan von Schauspielern, die A, B, C, D, weißt du, und so weiter, so spreche ich da rein, doch nicht, vergiss das wieder, was ich gerade gesagt habe, mach so und dann feuere ich das Ding ab und dieses Prompten, ne? Es war ja mal eine Zeit lang, hieß es, auch Prompt-Engineer, das ist der Job schlechthin.
Vergiss es, ne?
Heute geht es um Input, einfach so viele Infos wie möglich reinzugeben. Die KI ist so gut, so stark, so schnell, nicht mehr um
Prompten. Das ist ja irre, ne? Ich habe neulich jemanden gesehen, der hat da eine virtuelle Freundin, das wäre doch was für dich, dann hättest du auch mal
jemanden. Das stimmt, ja.
Klasse.
Wen hast du da gesehen? War das
es war im Spiegel?
Zufälligerweise, irgendwo im Fernsehen. Aber weiß nicht mehr wo.
Nee, da dachte ich an dich, da hatte jemand eine virtuelle Freundin und die hat auch nicht widersprochen, die hat auch alles gemacht, was er wollte.
Daniel, du lachst jetzt, ne? Aber das wird 100% so kommen. Also nicht nur Freundin, ne? ich sag mal, einen besten Freund. Eine KI, was ich alles mit der KI mache mittlerweile. Ne? So, wenn dieses Wissen gebündelt wird, dann habe ich da einen besten Freund, der immer für mich da ist, der alles weiß, der genau weiß, wie ich ticke, der genau weiß, donnerstags um 17.30 Uhr fällt er in ein kleines Loch, da gebe ich ihm mal eine Idee. Hey Nils, ich habe einen tollen Filmtipp für dich. Hast du Lust? Sollen wir uns den gemeinsam anschauen?
Krass, ja. So, und das ist schon krass.
Und ich sage, ich umarme das, ich freue mich drauf. Weil es im Grunde cool
ist. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich feiere das nicht so.
Warum nicht?
Ja, weil ich da Angst davor habe.
Warum?
Weil ich denke, dass die zwischenmenschliche Ebene, gerade als Verhandlungsexperte, mir fehlt die zwischenmenschliche Ebene. Mhm. Ich glaube im Moment, das Thema Verhandeln, das werden wir in Bereichen durch KI ersetzen können, aber am Ende verhandeln Menschen mit Menschen. Und auch zwischenmenschliche Beziehungen, Freundschaften. Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn ich eine KI habe, die mich so gut kennt und die mir da nach dem Mund redet. Ich brauche einen Freund, der an dem ich mich reiben kann, der mal auch eine gegensätzliche Meinung hat. Ich weiß nicht, ob ich das feiere.
Soll ich mal was Positives zum Thema KI sagen, was sehr polarisieren wird?
Mhm.
Wird sehr polarisieren. Aber ich glaube daran. Ich glaube, wir zwei werden nicht mehr sterben. Ich glaube, wir werden nicht sterben.
Das musst du mir erklären.
Ich glaube, dass die Menschheit unsterblich sein wird. Das ist meine feste Überzeugung, so war ich hier sitze. Ich glaube, es geht darum, nicht in den nächsten 15 bis 20 Jahren zu sterben. Ich glaube, wenn du das schaffst, wirst du nicht mehr sterben.
Warum? Weil die KI in der Lage ist, das menschliche Genom aufzuschlüsseln?
Ganz genau. Ganz genau.
Und dann können wir uns reproduzieren.
Genau, also wir reden ja von Superintelligenz, ne? So, und man spricht davon, dass sie in 2 Jahren, also wir nehmen den jetzt hier Ende 2025 auf, dass sie in 2 Jahren werden wir eine Superintelligenz haben. So, und dann, wenn man sich dann überlegt, wie alt ist das Thema KI? 5, 6 Jahre.
Mhm.
Und dann haben wir eine Intelligenz erschaffen, die ums 100-fache schlauer ist, als die schlauesten Menschen, die je gelebt haben. Als die kombiniert.
Mhm.
So, und es fehlt ja nicht mehr unfassbar viel, um gewisse Dinge zu lösen. Ne? Menschliche Genom, du hast es schon gesagt. Und wenn wir uns diesen Fortschritt weiter vorstellen, 10, 15, 20, 30 Jahre, was du dann für Möglichkeiten haben wirst, ne? Und da wird es im Sekundentakt wird's Dinge geben, die erstmal dafür sorgen, dass ganz, ganz viele Krankheiten ausgerottet werden, die wird es nicht mehr geben. Ne? Und dann wird irgendwann das Thema Longevity immer größer werden, dass du herausfindest, woran liegt der Alterungsprozess. Man hat jetzt schon Dinge gefunden, Stoffe, die quasi abnehmen und mit dem Tod komplett verschwunden sind, so resistentes Dextrin und so ein Kram. Ne? So, und wie gesagt, ich bin ein absoluter Laie und im Vergleich zu einer Superintelligenz sind die schlauesten Menschen der Welt absolute Laien. Ne? Mhm. Und eine Superintelligenz wird das für uns lösen können. Und ich glaube, wir werden da nicht mehr sterben.
Also das heißt, du siehst die Zukunft eine Mischung aus iRobot und Terminator.
Ich habe beide Filme nicht gesehen. Das beschreibt unseren Filmgeschmack. Ne? Ich kann es deshalb nicht sagen. Aber,
okay. Ja. Also das ist eine spannende These. Lass uns den Bogen zurückziehen zur Verhandlung. Also ich würde gerne mit dir weiter drüber sprechen. Aber es ist eine ganz spannende These, die wir hoffentlich beide nochmal verifizieren oder falsifizieren.
Wir werden viele Jahre Zeit haben dafür.
Ja, ich hoffe es. Es gibt noch einen Punkt im Bereich Harvard, auf den ich zu sprechen kommen möchte. Das ist das Thema Butner, was wir auch schon diskutiert haben. Weil auch das Thema Butner ein wichtiges Thema ist im Kern für den Einkauf. Butner ist
Best Alternative to Negotiation Agreement.
To Negotiated Agreement. Also die beste Alternative zum verhandelten Ergebnis. Und das bedeutet nichts anderes als mein Plan B, das, was ich noch in der Pipeline habe. Jetzt ist das im Einkauf relativ klar. Also wenn ich für Einkäufer trainiere, dann trainiere ich einen ganzen Tag nur an Butner-Strategien, weil Butner ist das A und O für den Einkauf. Im Verkauf ist die Butner die Alternative zu dir als Kunden für mich sehr, sehr schwierig. Ich kann also mir keine Butner aufbauen. Es gibt nur einen einzigen Weg, wie ich Butner verbessern kann im Vertrieb, und das ist Akquise.
Ja, ich muss viele Leute im Köcher habe.
Genau, du hast vieles im Köcher, und je besser du in der Akquise bist, desto stärker ist dein Funnel, desto stärker ist deine Butner und desto stärker trittst du auch in der Verhandlung auf. Ein ganz wichtiges Prinzip im Harvard-Konzept: Du brauchst eine gescheite Butner-Strategie. Im Einkauf natürlich wichtiger als im Verkauf, aber auch im Verkauf wird es oft vernachlässigt. Die meisten Vertriebler, die ich kenne, hassen Kaltakquise, deswegen machen sie es nicht und wundern sich dann, dass sie dann in der Preisverhandlung betteln müssen und bitten müssen, dass den Deal bekommen, sich bücken müssen, mit Rabatten umherschmeißen. Hättest du von vornherein eine geile Kaltakquise gemacht, eine strukturierte, planbare Kaltakquise, dann würdest du nicht so unter Druck sitzen jetzt bei deinem Kunden und mit dem Preis jonglieren. Davon bin ich fest überzeugt. Ne? Ich sage immer, mit voller Hose lässt sich gut stinken. Wenn du gute Arbeit in der Akquise gemacht hast, dann trittst du anders in der Verhandlung auf. Das ist so. Und das ist das Prinzip, was damals schon bei Sabine gegriffen hat. Wenn Sabine gemerkt hat, du brauchst unbedingt eine Freundin, du willst unbedingt jemanden, dann hat nichts funktioniert. Aber wenn du eine Freundin hattest und schon mit Lockerheit in die Disco gekommen bist, dann hat es auf einmal gelaufen, dann ist es gelaufen. Na, das ist ein altes Prinzip. Kunden kaufen nur von Siegern. Das Buch von Christian Altmann zitiere ich sehr oft. Warum? Weil es einfach stimmt. Wir wollen Strahlungseffekte auf uns selber. Wir wollen einfach mit Gewinnern Geschäfte machen. Und wenn du signalisierst, hey, ich bin Gewinner, ich habe eine volle Pipeline, das finden Leute sexy. Und dann kaufen sie bei dir. Das ist der Grund, warum es im Vertrieb ganz oft die Spirale nach oben gibt, dass Vertriebler einfach auf der Welle surfen und immer erfolgreicher werden, zu Standardpreisen verkaufen, zu Liste. Und dann gibt es die anderen, die Durchschnittsvertriebler, die sind in der Spirale nach unten, die bücken sich und die machen und tun und verkaufen trotzdem weniger.
Dann ist ja fast die Lösung für sämtliche Vertriebsprobleme immer Akquise. Reinholen.
Das ist eine starke These, die ich auf jeden Fall nicht sofort negiere, sondern über die ich erstmal nachdenken muss und sagen muss, ja, für ganz viele Probleme in der Preisverhandlung ist Akquise die Lösung. Natürlich nicht die einzig wahre, da haben wir auch Verhandlungsstrategien heute kennengelernt, aber ganz wichtig ist das Thema Akquise. Wenn du gut in der Akquise bist, dann kannst du es dir auch mal erlauben, zum Kunden zu sagen, nein, sorry, mach ich nicht. Ne? Und das trauen sich viele eben nicht. Klar, da spielt der Chef noch eine wichtige Rolle. Die Chefin, wenn die sagt, du kommst nicht ohne Vertrag nach Hause, dann stehst du unter Druck. Aber eins weiß ich, wenn ich eine volle Pipeline habe und heute mit dir verhandle, dann habe ich ein ganz anderes subjektives Machtgefühl von meiner Position, als wenn mein Trichter gähnend leer wird.
Weißt du, wie das bei mir ist? Bei mir ist das so, dass ich auch mit Zahlen da in meinem Kopf spiele. Dass ich beispielsweise weiß, ich sage jetzt mal, jeder 8. Vor-Ort-Termin wird ein Kunde. Mhm. So, und das hilft mir enorm, dass ich da sitze und halt sage, auch wenn jetzt schon 7 vorher nicht geklappt haben, als Beispiel, ne, und ich sitze jetzt beim 8., weil ich ja der Zufall hat kein Gedächtnis, altes, einfaches mathematisches Grundgesetz, ne, selbst wenn die Person jetzt Nein sagt, dann ist es statistisch so, dass von den nächsten 8 werden halt zwei Ja sagen.
Bei der telefonischen
Karte. Also im Grunde ist es mir fast egal, statistisch gesehen egal, ob die Person Ja sagt oder Nein sagt. Ja. Für mich der wichtigere Faktor ist, dass ich überhaupt am Tisch sitze. Das ist für mich die wichtige Zahl. Weil ich sage, auf Strecke wirst du immer deine Prozentzahl treffen, die du halt in der Conversion hast einfach. Ne?
Ja, genau. Damit sind wir in der Akquise. Das ist heute nicht unser Thema, aber genau darum geht's. Heute war ja das Ziel, mal über das Thema Harvard nochmal auch in der Tiefe zu sprechen, vor allen Dingen in Zusammenarbeit mit KI. Und ich glaube, das haben wir gemacht. Das haben wir geschafft. Ja?
Harvard ist rund.
Ach, diesmal haben wir keine Säule vergessen.
Stimmt. Ne? Haben wir ja viel Ärger für bekommen.
Genau. Viel Feedback.
Daniel, ich danke dir recht herzlich.
Mir hat Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.